SWR 2 Wissen.
Biologisch ist Herkunft etwas sehr viel Komplexeres, denn jedes Individuum ist genetisch gesehen ein Mosaik seiner Vorfahren.
Was man macht, ist, man nimmt am besten Tausende, noch besser Zehntausende, noch besser Hunderttausende Versuchspersonen, von denen man das ganze Genom durchsucht.
Wir haben also Daten unterschiedlicher Art, unterschiedlicher Herstellungsart, unterschiedlicher Qualität.
Die Ermittlungen, das wäre alles wesentlich früher, schneller gegangen.
Es macht immer nur Sinn, wenn Minderheiten ermittelt werden, immer wieder mit Ermittlungen konfrontiert werden. Das führt zu einem, wie wir es nennen, erhöhten Ermittlungsdruck. Und das ist das, was man als relative Diskriminierungsgefahr bezeichnen kann.
Also ich bin nicht der Meinung, dass die Bevölkerung vor der erweiterten DNA-Analyse geschützt werden muss.
Für die Polizei gehört es mittlerweile zur Routine, anhand winziger Blut- oder Gewebeproben das Erbgut eines Täters zu ermitteln und mit dem von Tatverdächtigen abzugleichen. Nun wird diskutiert, ob der DNA-Test erweitert werden soll. Dann könnte die Polizei nach Verdächtigen mit bestimmter Augen-, Haut- und Haarfarbe oder anhand ihrer regionalen Herkunft fahnden. Doch Wissenschaftler warnen, das Verfahren ist begrenzt, nicht alle Tests so sicher wie von den Ermittlern erhofft. Und das gesellschaftliche Risiko ist noch viel höher.
Biologische Rasterfahndung. Der erweiterte DNA-Test von Klaus Martin Höfer.
In der Nähe der Stadt Kollum in der niederländischen Provinz Friesland ist eine 16-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.
Ein Fall in den Niederlanden erregt Anfang Mai 1999 Aufsehen. Eine Frau wird vergewaltigt und ermordet, der Täter ist unbekannt.
Die 16-jährige Marianne war mit ihrem Fahrrad unterwegs zu ihren Eltern, aber dort kommt sie nicht an. Am nächsten Tag wird ihre Leiche mit durchschnittener Kehle auf einem Feld in der Nähe gefunden.
Die Polizei findet Sperma und Blutspuren, kann die DNA allerdings nicht einem ihr bekannten Kriminellen zuordnen. Die Suche nach dem Täter ist mühsam. In der Nähe des Ortes befindet sich eine Unterkunft von Asylsuchenden. Sie geraten bei der Bevölkerung schnell in Verdacht, auch wenn die Polizei keine Anhaltspunkte hat, dass einer der dort lebenden Menschen der Täter ist. Die Stimmung ist angespannt. Die Ermittlungen führen nicht weiter, berichtet die Anthropologin Ahmad Mcharek bei einem Vortrag. Sie leitet den Studiengang für Forensik an der Universität in Amsterdam.
Der Fall löst große gesellschaftliche Anteilnahme und Unruhe aus. Der Volkszorn äußerte sich in zunehmende gewalttätige Übergriffe auf die Flüchtlinge. Um die öffentliche Ruhe wiederherzustellen, ordnet der Staatsanwalt zum ersten Mal einen neuen DNA-Test an zur geografischen Herkunft dieses unbekannten Täters. Das war im Jahre 2000 illegal, weil ohne jegliche Rechtsgrundlage.
Die Ergebnisse sollen nicht mit den Daten einer bei der Polizei vorhandenen Täterdatei abgeglichen werden. Dies ist bereits ohne Erfolg mit der einfachen Erbgutanalyse gemacht worden. Vielmehr soll der DNA-Test Hinweise auf die regionale Abstammung und Herkunft des Täters ergeben. Und die Forensiker finden solche Hinweise tatsächlich, berichtet Professorin Mcharek.
Das DNA-Ergebnis deutete auf eine nordeuropäische Abstammung des Täters und nicht den Mittleren Osten, wo die meisten Asylbewerber herkamen. Die Ruhe kehrte wieder ein. Das Verfahren war zwar illegal gewesen, aber es hatte sich bewiesen und führte direkt zu dieser Gesetzgebung von 2003.
Der Mordfall in den Niederlanden und die Anwendung einer erweiterten DNA-Untersuchung zeigen, wie eine ganze Gruppe von Menschen von den Tatvorwürfen entlastet wurde. Wissenschaftler befürchten jedoch bei einem zu leichtfertigen Umgang mit der erweiterten DNA-Analyse, dass auf der anderen Seite Gruppen von Menschen eher belastet und pauschal mit einer Tat in Verbindung gebracht werden. Diese Sorge ist im Verfahren begründet. Während der Standard-DNA-Test bei Ermittlungen darauf abzielt, genau eine Person zu treffen, untersuchen erweiterte DNA-Tests Merkmale des Täters, die auch Millionen andere Menschen aufweisen können. Die geografische Herkunft, die Haut-, Haar- und Augenfarbe sowie das biologische Alter. Die Forscher machen sich bei diesen Untersuchungen zunächst einmal grundlegende Kenntnisse über das menschliche Erbgut, die DNA, zunutze.
Das ist erstmal eine chemische Substanz, die aus verschiedenen Bestandteilen besteht,
erklärt Manfred Kaiser. Er ist Professor für forensische Genetik an der Erasmus-Universität Rotterdam und leitet dort die Abteilung für genetische Identifizierung.
Das, worum es eigentlich geht, sind vier sogenannte Basen und die haben Buchstaben A, G, C, T. Und daraus besteht der genetische Code in allen Lebewesen. Und da geht es einfach nur darum, wie sind diese vier Bausteine angeordnet und wie viel sind es überhaupt. Das sind also Variationen, die genau diese Grundbausteine betreffen an ganz bestimmten Stellen. Und davon gibt es Hunderttausende im Genom des Menschen und einige haben eine Auswirkung auf ein Merkmal und andere nicht.
Die Herausforderung dabei ist, genau diese Abweichungen im Erbgut zu erkennen.
Der Punkt ist eigentlich, dass die Menschen genetisch betrachtet alle sehr, 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 sehr ähnlich sind. Also es gibt kaum Unterschiede, weil 99,9% der AGCTs bei allen Menschen gleich sind. Aber da wir ja ein Genom haben, was aus 3 Billionen Basenpaaren besteht, ist dann auch 0,1% einiges. Und genau darum geht's. Ja, also wir betrachten da quasi den absolut geringsten Anteil des Genoms, weil der größte Anteil ist gleich bei allen Menschen, egal wie sie aussehen, egal wo sie herkommen.
Nur im restlichen Teil zeigen sich dann die Unterschiede. Größe, Körperbau, Aussehen. Und zum Beispiel auch die Haarfarbe, wie hell oder dunkel die Haut ist, welche Farbe die Augen haben. Die können übrigens ziemlich eindeutige Hinweise auf die geografische Region geben, aus der jemand kommt, oder genauer gesagt, aus der seine Vorfahren kommen. Wer blaue Augen hat, stammt mit großer Wahrscheinlichkeit aus Nordeuropa. Peter M. Schneider ist Biologe und leitet die Abteilung für forensische Molekularbiologie der Rechtsmedizin der Universität Köln.
Interessanterweise sind sowohl die blauen Augen als auch die blonden Haare europäische Entdeckungen oder Erfindungen. Das ist also eine Mutation gewesen oder mehrere Mutationen, die vor einigen tausend Jahren irgendwo in Europa stattgefunden haben und die dann zu einem offensichtlich veränderten Aussehen geführt hat, das dann wiederum den Träger dieser Eigenschaften möglicherweise besonders attraktiv gemacht hat in der Partnerwahl, weil eben er oder sie sich aus der Masse herausgehoben hat. Und entsprechend wurde dieses Gen dann auch relativ weit verbreitet.
Mittlerweile können die Molekularbiologen anhand der Analyse des Erbgutes erkennen, ob der Mensch, von dem die Probe stammt, blaue Augen hat oder auch braune. Manfred Kaiser.
Was man macht ist, man nimmt am besten Tausende, noch besser Zehntausende, noch besser Hunderttausende Versuchspersonen, von denen man das ganze Genom durchsucht und von denen man auch die Merkmale haben muss. Und was man dann macht ist, man schaut, welches von den AGCTs irgendwo im Genom statistisch häufiger auftritt in Menschen mit blauen Augen im Vergleich zu solchen mit braunen Augen. Das ergibt einen dann einen sogenannten Assoziationswert und das ist der erste Hinweis. Man muss gleich dazu sagen, dass wir also mitnichten die Genetik von Augenfarbe vollständig verstehen. Es ist nur so, dass wir den Teil der Genetik, der verantwortlich ist für ein reduziertes Spektrum von Augenfarbe, nämlich nur 3 Kategorien, blau, braun und alles, was nicht blau und braun ist, um das halbwegs vertraubar vorherzusagen, verstehen wir die Genetik schon genug.
Das Prinzip für die Vorhersage der Augenfarbe eines Menschen ist dasselbe wie bei der Suche nach anderen Eigenschaften, die sich aus der DNA deuten lassen. Viele solcher Marker, also der Kombination der grundlegenden DNA-Basen AGCT mit einem Aussehensmerkmal oder einer anderen Eigenschaft, sind aber noch unerforscht, erläutert der Anthropologe Joachim Burger von der Universität Mainz.
Die Anzahl an potenziellen Markern sind endlos. Man könnte jetzt zum Beispiel etwa auch ganz unsinnige Dinge ins Feld führen. Wie schnell kann jemand Alkohol verdauen? Oder wie empfänglich ist er für gewisse oder welches Risiko hat er für gewisse Krankheiten?
Das ist erstmal für die Forschung und auch die Medizin spannend, spielt aber für Forensiker derzeit kaum eine Rolle. Auf andere Erkenntnisse der Wissenschaft hoffen sie aber schon.
Momentan sind andere Marker in der Entwicklung, die sind noch nicht spruchreif, aber wo es eben auch um Formmerkmale des Gesichts geht. Aber das ist alles etwas, wo wir uns in einer ganz jungen Wissenschaft befinden, wo viel Entwicklungspotenzial ist. Vieles noch nicht in der Produktreife, für die Pigmentierung allerdings schon.
Tests, um die Pigmentierung herauszufinden, also die Farbzusammensetzung von Augen, Haaren und Haut, sind wissenschaftlich zuverlässig. Allerdings darf die Polizei zurzeit nur Erkenntnisse aus Augen- und Haartests verwenden, erläutert Professor Schneider. Dabei geht es vor allem um die Besonderheiten bei Tatortspuren.
Kann ich das jetzt nicht nur mit DNA ausgezeichneter Qualität in großer Menge durchführen? Kann ich es auch mit DNA schlechter Qualität durchführen, die vielleicht schon ein bisschen zersetzt ist? Und kann ich das also mit dem klassischen Spurenmaterial durchführen? Das heißt, ich muss dann meine Sensitivität und meine Robustheit gegenüber Abbauprozessen testen. Das wäre dann sozusagen der letzte Schritt, wo ich zeige, dass mein Analyseverfahren belastbar ist und reproduzierbar, auch unter widrigen Bedingungen. Und wenn ich das alles gezeigt habe, dann ist grundsätzlich so ein Verfahren auch in der Routine einsetzbar, unabhängig von irgendwelchen gesetzlichen Randbedingungen.
Die DNA-Tests für Pigmentierung, also der Abgleich von nachvollziehbaren Kombinationen der Basen AGCT, haben alle eins gemeinsam. Die Assoziationen, welche Marker in der DNA auf welche Eigenschaften hindeuten, werden aufgrund von eigens dafür erhobenen Datenmengen ermittelt, mit einer direkten Referenzgruppe an Versuchspersonen. Anders sieht es bei der Suche nach der biogeografischen Herkunft einer Person aus. Dabei werden die Merkmale in der DNA mit bereits vorhandenen Datenbanken verglichen, in denen die DNA von Menschen aus der jeweiligen Region dokumentiert sind. Dabei geht es eigentlich um die Wanderungsgeschichte der Menschheit über die Jahrtausende hinweg und welche Änderungen die SNPs, also die Kombinationen der AGCT-Basen, dabei mitgemacht haben. Molekularbiologe Manfred Kaiser beschreibt, wie er die Unterschiede herausfindet.
Indem ich solche von diesen vier Buchstaben im Genom suche, die sehr häufig in Menschen einer Region vorkommen und sehr selten in Menschen von anderen Regionen. Und das können genetische Positionen sein, die eine Funktion haben, zum Beispiel die in Merkmale involviert sind, die nur in einer Region vorkommen.
Ein Beispiel für eine solche Funktion wären wieder die blauen Augen. Allerdings kann es auch um Merkmale gehen, die äußerlich gar nicht auffallen.
Es gibt durchaus auch solche Bausteine, die so starke Häufigkeitsunterschiede in weltweit verteilter Bevölkerung zeigen, die wahrscheinlich gar nichts machen, die keine Funktion haben. Es geht immer um solche dieser sogenannten SNPs, die sehr häufig in einer Region sind und nicht häufig in anderen Regionen.
Die entsprechenden Marker sind dabei allerdings nicht immer eindeutig zuzuordnen. Es kann also sein, dass jemand Merkmale aus verschiedenen Regionen in sich trägt. Joachim Burger, Anthropologe an der Universität Mainz.
Biologisch ist Herkunft etwas sehr viel Komplexeres, denn jedes Individuum ist genetisch gesehen ein Mosaik seiner Vorfahren. Und da auch nicht alle Vorfahren, das heißt, wir haben es in der Regel mit Mischungen zu tun, Mischungen aus möglicherweise ähnlichen Vorfahren, dann ist das nicht so schwer, aber möglicherweise auch sehr unterschiedlichen Vorfahren. Und dann kommt sozusagen das ganze anthropologische, populationshistorische Wissen hinzu, ohne dass man solche Daten gar nicht analysieren kann. Also das ist dann kein Abgleich mehr von wegen Deutschland, Polen oder Spanien, sondern dort können auch Individuen sein, deren Vorfahren über eine sehr, sehr heterogene eigene Geschichte verfügten. Und da die Anzahl unserer Vorfahren mit der Zeit exponentiell wächst, kann man sich sehr gut vorstellen, dass dieses Mosaik eindeutig zurückzuführen auf einen geografischen Ursprung teilweise schwierig und teilweise unmöglich ist.
Berlin, der Standort der Charité im Stadtteil Wedding. Eine Allee verbindet die verschiedenen Gebäude des Klinikums miteinander. Am Ende der Straße befindet sich die Gerichtsmedizin der Charité, das Institut für Rechtsmedizin. In die Labortrakte der forensischen Genetik kommt man nur mit Ausweis oder mit spezieller Anmeldung. Und ins eigentliche Labor darf nur, wer eine Speichelprobe abgegeben hat. Verunreinigungen und Verwechslungen von Proben sollen so vermieden werden. Selbst die Putzfrau muss ihre DNA bestimmen lassen, damit sie nicht versehentlich ins Raster der Wissenschaftler gerät. Lutz Röver leitet dort die Abteilung für forensische Genetik. Er ist einer der wenigen Forensiker in Deutschland, der Erfahrung mit Gutachten über eine biogeografische Herkunftsanalyse hat. Erlaubt sind sie in üblichen Kriminalfällen bisher nicht. Ausnahmen gibt es, wenn die Identität von Leichen festgestellt werden soll. Bei Babyleichen zum Beispiel oder bei Mordfällen, bei denen der Körper so stark zerstückelt oder verwest ist, dass er nicht mehr erkennbar ist. Er berichtet von einem Mordfall, bei dem in Berlin eine Frau ausgeraubt, vergewaltigt und getötet worden war.
Wir haben das Y-Chromosom untersucht, weil es die einzige Möglichkeit war, aus der Mischung der Zellen, die von dem Opfer stammten, und die Fremdzellen eines Mannes. Es ging nur mit dem Y-Chromosom, das heißt als Abfallprodukt quasi dieser Untersuchung. Es stellt mir fest, dass es eine afrikanische Signatur ist. Und wir haben die Polizei darüber informiert.
Das Y-Chromosom ist das männliche Erbgut, das jeder Mensch in sich trägt. Nur bei diesem konnte sich Röver sicher sein, dass es tatsächlich vom Täter ist. Bei dieser Spur glich Röver die Eigenschaften seiner DNA-Spur mit denen in weltweiten Datenbanken ab und kam dabei zu dem Schluss, dass sie Eigenschaften aufwies, wie sie bei Afrikanern vorkommen. Eine andere Möglichkeit, DNA-Spuren einer bestimmten Region zuzuordnen, beruht zum Beispiel auf der Erkenntnis, dass Menschen in verschiedenen Regionen der Welt in ihrem Immunsystem unterschiedlich reagieren. Die entsprechende Stelle ist bekannt, an der dies in einem Genom festgestellt werden kann. Egal, welche Marker und Zuordnungen Forensiker wie Lutz Röver von der Charité für ihre Herkunftsanalysen wählen, die entsprechenden Gutachten sind immer mit sehr viel Aufwand und Recherche verbunden. Es gibt längst nicht von jeder Bevölkerungsgruppe Genmaterial. Die Forscher können also selten so treffsichere Aussagen liefern, dass Kriminalbeamte damit schnell Täter ermitteln könnten. Erschwerend kommt hinzu, Qualität und Menge des Spurenmaterials von Tatorten sind oft nicht ausreichend. Freiburg im Breisgau, Mitte Oktober 2016. Eine 19-jährige Studentin wird ermordet aufgefunden. Offenbar wurde sie vergewaltigt.
Die Kriminalpolizei ist nach wie vor auf Hinweise angewiesen. Wir wissen nach wie vor nicht, was sich im Zeitraum am 16.10.2016 zwischen 2.40 Uhr in etwa bis 8.21 Uhr mit dem Auffinden des jungen Mädchens ereignet hat. Insofern sind wir nach wie vor auf Zeugenhinweise angewiesen, die unter Umständen etwas sagen können.
Die Polizei ermittelt fieberhaft. Bei den Freiburgern sitzt der Schock tief.
Die Anteilnahme, sie reißt nicht ab in Freiburg. Auch heute wieder bleiben Menschen am Fundort der ermordeten Studentin stehen, legen Blumen nieder, zünden Kerzen an.
6 Wochen später wird ein junger Afghane festgenommen. Die Polizei ist sich sicher, dass er der Täter ist.
Es gibt einen Ermittlungserfolg. Seit heute Mittag befindet sich ein junger Mann in Untersuchungshaft.
Bei den Ermittlungen zu dem Fall hat die Kriminaltechnik des Landeskriminalamts Stuttgart eine entscheidende Rolle gespielt.
Auf die Spur gekommen waren ihm die Ermittler durch Aufnahmen einer Überwachungskamera der Freiburger Verkehrsbetriebe. Und durch ein Haar, das sie in einer Hecke nah beim Tatort gefunden hatten. Manfred Klump vom Bund Deutscher Kriminalbeamter.
Die Dornenhecke wurde abgeschnitten beim Landeskriminalamt, Stück für Stück, jeder Ast untersucht. Und man hat dann tatsächlich ein einzelnes Haar gefunden, das noch DNA hatte. Und diese DNA hat übereingestimmt mit der DNA-Spur an der Leiche. Das heißt, es war klar, dieses Haar gehört zum Täter.
Dunkles Haar, teilweise blond gefärbt, mit 18,5 Zentimetern vergleichsweise lang. Das waren dann Anhaltspunkte, mit denen die Ermittler Videos auswerteten und schließlich fündig wurden. Ermittler Klump ist überzeugt, mit einer erweiterten DNA-Analyse gleich zu Beginn der Fahndung wäre der Täter schneller gefunden worden.
Diese Erkenntnis, dass es sich um ein schwarzes Haar handelt, die hätten wir schon bei den ersten Maßnahmen, als wir die DNA-Spur am Opfer gefunden haben, feststellen können. Und die Ermittlungen durch Videoauswertungen, wo man tatsächlich einen Treffer dann hatte, einen Tatverdächtigen ermitteln konnte, das wäre alles wesentlich früher, schneller gegangen.
Doch genau dies bezweifeln Kritiker. Dass der Täter schwarze Haare hat, hätte ihn nicht wesentlich von anderen Menschen in der Region unterschieden, zumal er offensichtlich zeitweise seine Haare gefärbt hatte. Dass er, zumindest zum Zeitpunkt der Tat, lange Haare hatte, darauf kamen die Ermittler durch den tatsächlichen Fund des Haares. Eine erweiterte DNA-Analyse hätte dies nicht ergeben. Weder eine, die Augen, Haut und Haarfarbe untersucht, noch eine nach der geografischen Herkunft. Veronika Lippert ist Anthropologin an der Universität Freiburg.
Nehmen wir mal an, da wäre rausgekommen, 98-prozentige Wahrscheinlichkeit dunkle Haare, 95-prozentige Wahrscheinlichkeit dunkle Augen, 93-prozentige Wahrscheinlichkeit bisschen dunklerer Teint als so der Durchschnittsfreiburger und vielleicht 92-prozentige Wahrscheinlichkeit Herkunft aus Asien.
Eine so genaue Beschreibung, wie sie Ermittler gerne hätten, um nach einem Verdächtigen Ausschau zu halten, wäre zumindest nicht dabei herausgekommen, sagen Forensiker. In einem seriösen Gutachten hätte auch nicht gestanden, der Täter stamme aus Afghanistan. Dafür ist die Bevölkerungsstruktur zu vielfältig. Veronika Lippert.
Afghanistan ist ein multiethnisches Land mit ganz vielen ethnischen kleinen Gruppen, die zum Teil von der DNA-Analyse in Asien angesiedelt werden und zum Teil in Europa und zum Teil natürlich auch im Mittleren Osten. Das heißt, die DNA gibt ihnen da überhaupt keinen Aufschluss darauf, ob die Person ein afghanischer Staatsbürger ist oder nicht.
Nicht nur das Spurenmaterial spielt also eine Rolle. Auch der Abgleich mit den Referenzdatenbanken, in der die Informationen gespeichert sind. Und diese Informationen müssen so zuverlässig sein, dass fundierte Aussagen über die Wahrscheinlichkeit einer Zuordnung getroffen werden können. Der Mainzer Anthropologe Joachim Burger ist da skeptischer als Forensiker Schneider, was solche Referenzdatenbanken anbelangt.
Die haben auch unterschiedliche Qualitäten. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist eine Methode, diese gesamte Genome sequenzieren zu können mit verhältnismäßigem Aufwand. Die ist erst 5 Jahre alt. Das ist alles in den Kinderschuhen.
Und die Datenbanken bilden in ihrer Gesamtheit weder alle Bevölkerungsgruppen noch alle Teile eines Genoms ab. Es gibt zudem auch regionale Schwerpunkte, die möglicherweise nur dadurch entstanden sind, weil dort ein Wissenschaftler ein Forschungsprojekt durchgeführt hat. Joachim Burger.
Wir haben also Daten unterschiedlicher Art, unterschiedlicher Herstellungsart, unterschiedlicher Qualität, völlig unrepräsentativ, sehr häufig interessanterweise entweder aus medizinischen Interessen zusammengesammelt. Das heißt, da sind gar nicht ganze Genome drin, sondern nur gewisse Krankheitsgene gesammelt worden. Oder aus historisch-anthropologischem Interesse. Die sind dann schon etwas besser annotiert oder so. Aber trotzdem gibt es da noch schon Kategorien, mit denen wir nichts anfangen können. Da steht dann zum Beispiel bei einem Genom, steht dabei Russe. Das hilft uns nicht wahnsinnig viel weiter, aber auch da spielten damals schon Fragen des Datenschutzes eine Rolle. Diese Diskussion ist eigentlich mit den Wissenschaftlern, zumindest in Deutschland, überhaupt nicht geführt worden, wie es denn in Zukunft aussehen soll.
Bei dieser Diskussion sind dann nicht nur Molekularbiologen, Forensiker und Anthropologen gefragt, sondern auch Sozialwissenschaftler und Juristen. Zum Beispiel der Berliner Juraprofessor Carsten Mommsen. Er ist einer der Bremser der erweiterten DNA-Analyse, wie er selbst sagt, weil er eine unnötige Diskriminierung von unschuldig Verdächtigten befürchtet. Denn, so argumentiert er, Fahndungen ergeben nur Sinn, wenn die gesuchten Merkmale eines Täters von der Mehrheit abwichen. Bestimmte Minderheiten in der Gesellschaft würden also überdurchschnittlich oft verdächtigt, ohne dass der Täter dort gefunden werde.
Die Analyse bringt, das ist jetzt nur ein übertragenes Beispiel, das Ergebnis, der Verdächtige gehört zu einem bestimmten, genau abgrenzbaren Wohngebiet in einer Großstadt. In diesem Fall würden sich die Ermittlungen gegen alle Angehörigen oder alle Einwohner dieses Wohngebietes richten müssen, ohne dass einer dieser Anwohner verdächtiger ist als jedes andere Mitglied der Stadtbevölkerung. Das führt zu einem, wie wir es nennen, erhöhten Ermittlungsdruck. Das weitere Problem resultiert aus der Analyse selbst. Es macht immer nur Sinn, wenn Minderheiten ermittelt werden, diese Analyse sozusagen aufzugreifen. Das heißt, im Prinzip wird der Angehörige des Wohngebiets immer wieder mit Ermittlungen konfrontiert werden. Das führt dazu, dass die Grundrechtseingriffe, die mit diesen ganzen polizeilichen Maßnahmen verbunden sind, schon mit der Befragung ist ein Grundrechtseingriff verbunden, sich relativ häufiger gegen die Anwohner dieses Wohngebiets richten würden. Und das ist das, was man als relative Diskriminierungsgefahr bezeichnen kann.
Ermittler könnten zudem einen weiteren Trugschluss begehen. Darauf weist Peter M. Schneider hin.
Das Aussehen hatte nicht immer etwas mit der geografischen Herkunft zu tun, nicht? Das ist auch leider eine Irreführung, weil man kommt hier sehr leicht in eine sehr heikle Diskussion. Mal früher hat man da von Rassen gesprochen, weil es eben Aussehen und Herkunft miteinander kombiniert hat. Dieses Konzept ist offensichtlich obsolet. Es gibt einfach keine Rassen, die Menschen sind alle gleich. In dem Zusammenhang auch eine ganz wichtige Information, die häufig vergessen wird. Wenn man sich jetzt sozusagen die Summe aller Unterschiede anschaut, zum Beispiel zwischen Afrikanern und zwischen Europäern, also alle Snips, die grundsätzlich verschieden sind zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Bevölkerungen. Da ist die Zahl wesentlich geringer als der Unterschied der Merkmale zwischen Ihnen und zwischen mir. Also unsere individuellen Unterschiede bei Angehörigen der gleichen Population sind wesentlich größer als die gruppenspezifischen Unterschiede zwischen zwei komplett verschiedenen Populationen.
Für Manfred Kaiser von der Universität Rotterdam ist in der Forensik eine Herkunftsanalyse auf regionaler oder Länderebene mit der Menge und Qualität an zur Verfügung stehender DNA derzeit nicht möglich.
Was die kontinentale Abstammung angeht, da weiß man inzwischen genug, um daraus vertrauenswürdige Schlussfolgerungen zu ziehen. Wie gesagt, die kontinentale Abstammung.
Deswegen müsse eine biogeografische Herkunftsanalyse immer gekoppelt sein mit einer DNA-Untersuchung der äußeren Merkmale. Trotz der Unzulänglichkeiten der Methode spricht sich Manfred Kaiser eindeutig dafür aus. Der gesellschaftliche Nutzen sei zu hoch, um das Verfahren nicht anzuwenden.
Ich bin nicht der Meinung, dass die Bevölkerung vor der erweiterten DNA-Analyse geschützt werden muss und dass das ein guter Grund ist, um diese Analyse nicht zuzulassen. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass die Vorteile sehr wohl den Nachteilen überwiegen.
Der Anthropologe Joachim Burger fordert dagegen mehr Zeit und Geduld für eine gesellschaftliche Diskussion, die Ausbildung von Forensikern und die Schulung von Ermittlern in den Möglichkeiten und Einschränkungen der erweiterten DNA-Analyse.
Es gibt weltweit eine Handvoll von Wissenschaftlern, die gerade was die Fragen der biogeografischen Herkunft diese kompetent bearbeiten können. Wir müssen ein neues Milieu an jungen Wissenschaftlern schaffen, die dann auch den Kriminalämtern zur Verfügung stehen. Und das geht einfach nicht per Gesetzesbeschluss. Und die Gefahr besteht, dass wir jetzt ein Gesetz entscheiden, für das wir wissenschaftlich den Hintergrund nicht haben und das Gesetz eigentlich in 3-4 Jahren schon wieder ganz anders schreiben würden. Insofern würde ich sagen, jetzt nicht in Panik verfallen, sondern erst noch in Ruhe, natürlich mit Nachdruck forschen, das Ganze auf eine solide Grundlage stellen und dann gibt es eigentlich keine prinzipiellen Probleme damit, das zu installieren.